BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Haben Sie Lust, ein bisschen zusammen mit uns hinter die Kulissen eines großen Staatstheaters zu schauen? Wir gehen gleich zusammen ins Gärtnerplatztheater und zwar mit dem Chef, mit Josef E. Köpplinger. Seit 2012 ist er hier Intendant. Gerade erst ist sein Vertrag wieder verlängert worden und es ist auch kein Wunder, denn er schafft da doch schon eine Auslastung, um die ihn, glaube ich, viele Kollegen beneiden werden. 94%, das heißt, eigentlich ist quasi immer ausverkauft. Was ist das Geheimnis dieses Erfolges? Ist es die harte Arbeit? Ist es das Theatergehen? Ist es die Kreativität? Das ist von allem ein bisschen was. Ich hoffe, er wird uns was verraten. Herzlich willkommen hier bei BR Heimat. Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich sehr, da sein zu dürfen.
Wieder da sind.
Wir hatten ja, Sie schon ja, einmal bei der Pony vor vielen Jahren. Ja,
ist
ja
schon ein bisschen her. 10 Uhr in der Früh, ist es für einen Theatermenschen eigentlich eine Zumutung, so eine Uhrzeit?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe nur lernen müssen, was ich, mein Anfängerfehler als Intendant war, dass ich mich um 9 Uhr ins Büro gesetzt habe. Also nicht hier im Haus, sondern bei meiner ersten und zweiten Intendanz. Das ist ja meine vierte jetzt. Habe sehr jung anfangen dürfen und da saß ich und habe gewartet, bis was passiert. Bin dann um 10 Uhr zur Probe gegangen, wenn ich inszeniert habe. Ist noch immer nichts passiert, weil die ganzen Mappen, die Rückläufe und alles meistens erst ab mittags kommen. Und da ich ja auch keine 30 mehr bin, haben wir gedacht, so, du musst das irgendwie portionieren. Das heißt, dass ich arbeite gern 12, 13, 14 Stunden mal durch, aber das kann ich nur mit 2, 3 Tage. Dann brauche auch ich mal eine Auszeit, ein paar Stunden.
Also keine Nachteule im klassischen Sinn, aber jetzt auch vielleicht keine Lerche.
Doch eher, ich wurde eher zum Nachtmensch, weil ich komme aus der niederösterreichischen Provinz und zum Studium das erste Jahr bin ich gependelt. Das sind so Schnellbahnverbindungen, also das würde ich sagen mal Bad Tölz, München, irgendwie so 25, 30 Kilometer. Ja, aber das Leben eines Musikhochschulstudenten schaut dann so aus, du musst Klavier üben, du musst das zweite Instrument üben, du hast Gesang und hast viele Nebenfächer, es ist wie ein Gymnasiumsbetrieb, ein ganztägiger und abends waren wir immer mit Kolleginnen und Kollegen auf irgendeinem der Stehplätze. Ich sage immer, an den Wiener Theatern ist meine Nabelschnur auf allen Stehplätzen verteilt. So verbunden bin ich mit diesen Theatern.
Habe die Ehre heute mit Josef E. Köpplinger, Intendant des Gärtnerplatztheaters. Sie haben es schon gesagt, geboren in der Provinz in Niederösterreich. Nicht weit weg von Wien, aber doch eine andere Welt vermutlich. Woher denn genau?
Ich wurde in Hamburg an der Donau geboren, aber dann sehr früh übersiedelt. Meine Mama war Krankenschwester im Hainburger Krankenhaus. Hamburg ist ein Teil der Bezirksstadt, Bruck an der Leiter, Bezirk Bruck an der Leiter, altes K&K-Lager. Und so sind die Leute dort auch. Die sind wahnsinnig kulturaffin. Es gibt sogar ein kleines Sommerstadttheater, überdacht. Und da habe ich mir damals in den Kopf gesetzt, noch als Schüler und Student, das muss vom Kino wieder ins Theater umgebaut werden. Und das habe ich wirklich durchgebracht mit 2021, dass die das sanieren. Leider nicht historisch, sondern aber immerhin als kleines Bespieltheater. Und Papa ist aus Bruck. Und ja, ich wuchs da in dieser beginnenden pannonischen Tiefebene auf. Mhm. Also das ist so ein Dreiländereck, Österreich, Ungarn, Slowakei und ging dann auch in Eisenstadt ans Oberstufenrealgymnasium.
Ganz eigenes Klima dort auch, gell?
Ja, jetzt ist es noch heißer. Der See trocknet ja ein bisschen aus. Die große Lacke, wie wir das sagen, der Neusiedlersee, hat so ein Schlammwasser, ist ja nur in der tiefsten Stelle, glaube ich, 1,50 oder 1,60 tief. Also wenn dann Wellengang ist, sieht man sogar die Füße im Schlamm stehen, weil der See so aufgewirbelt wird. Ja. Aber super, super Kindheit gehabt, auch schwierig zum Teil, weil ich Einzelkind bin, leider. Ich wollte immer wirklich mehrere Geschwister und meine Eltern haben gesagt, nein, das geht nicht und so weiter. Bis mir dann einmal meine Mutter sagt, wir können uns nicht mehrere Kinder leisten. Mhm. Punktum. Und ich war sehr traurig und vielleicht ist mir da schon irgendwie in die Wiege oder in meine Gene verankert gewesen, wahrscheinlich von der väterlichen Seite, dieses Entertainment. Also egal, ob ich wollte oder nicht, auch die Nachbarskinder und die Mädel und die Buben haben immer gesagt, kannst du das machen? Kannst du das irgendwie organisieren? Das ist ganz seltsam. Ich habe mir das nicht ausgesucht und irgendwann habe ich mich mit dem Schicksal abgefunden.
Und also der Weg war so ein bisschen vorgezeichnet und dann sind Sie ja wirklich auch nach Wien gegangen an die Hochschule für darstellende Künste. Das war gar keine Frage für Sie?
Naja, es war erst einmal eine Aufnahmeprüfung, die musste ich bestehen.
Aber dass Sie dahin wollten, meine ich, das war relativ klar, oder?
Das war, nein. Es war nicht klar, weil in unserer super Oberstufe, ich habe diese Gymnasiumzeit die letzten 4 Jahre, das war das Oberstufenrealgymnasium der Diözese Eisenstadt. Mhm. Ich glaube, im Rückblick gesehen, oder wir haben es auch damals schon gespürt, eine hervorragende Schule. Ich hatte das größte Glück mit dieser Schule. Wir hatten Wahlfach Schauspiel und da konnten wir da auch Stücke spielen. Wir fuhren zu internationalen Jugendtheatertreffen. Die Musik war immer da, weil ich Klavier studiert habe, auch dann, also Hauptfach Klavier hatte an der Uni. Und alle wollten an der Schule. Die Klavierprofessorin am Konservatorium, am Heidenkonservatorium, die haben mich dann so weit gebracht, dass ich dieses Bösendorfer Stipendium kriege. Da war ich 16 oder 17 und der Schulleiter wollte, dass ich ins Schauspiel gehe. Da haben Leute wie Julia Gschnitzer, Susi Nicoletti unterrichtet. Also wir hatten wirklich Glück. Mhm. Und der Zeichenprofessor wollte, dass ich male. Also ich mache es jetzt kurz. Es war von allem ein bisschen da.
Aber es war kreativ. Das war ganz klar, dass Sie nicht Ingenieur werden.
Ja, mich hätte wieder Arzt interessiert. Ja. So.
Das sind Sie ja auch auf eine gewisse Art und Weise.
Sie meinen eher so in der psychologischen?
Naja.
Theater und Psychotherapie, ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Dinge und es sollte zumindest der Regisseur nicht sich selbst therapieren auf der Bühne. Das finde ich dann immer ein bisschen peinlich. Aber na, es hängt schon zusammen. Man muss psychologischen Umgang beherrschen oder ihn erfüllen oder wie auch immer. Und das Lustige war dann, ich stand dann da und habe gesagt, ja, was soll ich denn jetzt machen? Eigentlich will ich alles haben. Und ich glaube, da wurde es mir nicht klar, ich konnte es nicht benennen, Regie und schon gar nicht Intendanz. Und dann habe ich halt alle Aufnahmeprüfungen gemacht. Und tatsächlich bin ich wirklich überall bis aufs Reinhardt-Seminar angenommen worden. Später hat dann die Ernie Mangold und die Susi Nicoletti, die haben mich dann hingeholt, weil es waren doch 2, 3 Ausfälle, ich wäre nachgerutscht und habe das wirklich 3 Monate parallel gemacht, was völlig bescheuert war, weil ich kann nicht 2 Vollstudien machen. Und habe noch als Zweitfach dann für das Lehramt Pädagogik, habe ich einfach dann auch noch ein bisschen Germanistik studiert, habe das sehr schnell geschmissen und habe im gleichen Jahr von meinem Studium eine Amateurtheatergruppe gegründet, mit jungen Leuten aus Bruck, das waren so 60 Leute, große Truppe, auch ein Chor. Wie ich das alles geschafft habe in diesen 24-Stunden-Tag, das weiß ich heutzutage nicht mehr, aber wir haben es gemacht und es ging dann durch einen Zufall, kurz vor Abschluss des Studiums, ich habe wohl meine Diplomprüfung gemacht in Gesang und Klavier, hat eine Agentur eine Autopanne gehabt und wir spielten gerade Shakespeare's Sommernachtstraum in einer ziemlich frechen Version, im Schlosshof dieses wunderbaren Tudor-Style-Schlosses, Schloss Harrach. Und die dachten, das war ein Erfolg, und die dachten, aha, das ist doch eine blutjunge Truppe. Wir hatten da die Regie gemacht, das ist ja super. So. Und dann haben mich die gefragt, ob ich in Regensburg, und schon sind wir in Bayern, ob ich in Regensburg nicht die Anfängerstelle als Regisseur, der mit Schwerpunkt auf das Familienmusical gebucht wird, aber auch mit Spielverpflichtung, mit Gesang, alles. Ja. Assistieren, inspizieren. Und ich habe gesagt, ja, und habe mich ein Jahr beurlauben lassen. Ich habe gedacht, das wird eh nichts, ich habe keine Connections und so. Habe aber natürlich schon doch Verbindungen gehabt durch meine Assistenz und Hospitanz bei Klaus Beimann, beim Savary und so weiter, auch an der Burg und dann hat es begonnen in Regensburg.
Also Sie sind quasi von ein bisschen mehr von der darstellenden Seite dann in diese Regie etwas mehr hineingeschubst worden, gerutscht, wie
ja,
auch immer.
Mhm. Genau so.
Und da ging der Weg dann los. Ich lese jetzt mal also die Länder vor, in denen Sie aktiv waren. Das ging ja dann von Bayern aus, von Regensburg aus Schlag und Schlag. Sie waren in der Schweiz, in Frankreich, Italien, England, Amerika, Japan. Und das, was Ihr Repertoire, das, was Sie also inszenieren, betreuen, das ist alles, nämlich Oper, Operette, Musical, auch da alles geboten. Puh, wenn man da immer solche Lebensläufe liest, dann nimmt man automatisch irgendwie Stellung an und denkt man, meine Güte, was hat denn der Mann alles gemacht? Im Rückblick betrachtet, sagen Sie dann auch so, ja, muss ich schon dankbar sein, es lief wirklich sehr gut? Oder sagen Sie, ich habe einfach immer genau an den richtigen Stellen ja oder nein gesagt?
Letzteres auch, aber aufgrund meiner durchaus vorhandenen Naivität, die ich mir versuche zu bewahren. Jetzt nicht die oft verböhnte, man sagt, Gott, ist der naiv, das passiert mir sicher auch und wird mir auch weiter passieren, aber Max Reinhardt hat das wirklich am schönsten formuliert. Das ist ein altbekanntes Zitat, das Kind heimlich in die Tasche stecken, wenn man ans Theater geht. Also ich glaube, wenn ich beim Schauspiel begonnen habe, ich ging zum Beispiel, ein lustiges Beispiel ist, ich ging an die Kammeroper vorsingen. Ich hatte eine laute Stimme, primär konnte ich agieren. Irgendwie habe ich auch 2-3 Jahre brauchbar gesungen, aber ich ging ja für den Chor hin, weil ich ein Geld verdienen musste. Hm. Ich habe Klavier unterrichtet an einer Musikschule, einer städtischen, am eigenen Gymnasium dann auch. Und davor ging ich an die Kammeroper, da war ich 18 und habe gesagt, ja, ich brauche jetzt ein bisschen ein Geld und ging zum Chor vorsingen und sing, ich weiß nicht mehr, was ich vorgesungen habe, also irgendwie sowas wie, keine Ahnung, Leporello oder sowas und mehr schlecht als recht. Und dann sagt damals noch der Herr Professor Gaber zu mir, ja, das ist sehr schön, aber wir haben gerade außer Papageno keine Solistenvakanz frei, Papageno 2. Und ich habe gesagt, ach, entschuldigen Sie, ich singe für den Chor vor, weil ich so doof war und habe mich in die falsche Liste eingetragen.
Ah, ja.
Und was hat der Herr Professor Gaber gemacht, ein fuchsiger Intendant? Er hat mir die Solistenrollen gegeben, auch den Chor, aber Solrollen dazu, aber zur Chorgage. Das heißt, ich war dann...
aber okay.
Nein, ich hatte Glück mit dem Jérôme Savary zum Beispiel, der gesagt hat damals, ich hätte mit ihm mitgehen können als Assistent nach Paris und dann kam das Angebot eben von dieser Agentur nach Regensburg und ich soll da mal hinfahren, da war ich gerade 22 geworden.
Also und wirklich jung, wirklich
ja,
blutjung,
auch in wirklich, diesem wirklich Medien, sehr jung. Ja. Und hatte halt mit meiner Amateurtheatergruppe schon von UNESCO bis Malfreda ein paar Dinge so, wie man es halt auf dem Niveau macht, erarbeitet. Und da kam ich zu Frau List. Sie war damals die erste Intendantin eines Dreispartenhauses. Und diese Frau, der habe ich so viel zu verdanken. Sie ist leider nicht mehr auf dieser Welt, aber bis zuletzt, bis zu ihrem viel zu frühen Tod, waren wir sehr verbunden und ich habe dir einfach fast alles zu verdanken. Mhm. Auch diese Genreüberlappung, denn eigentlich war ich programmiert für Schauspiel, musikalisches Schauspiel. Ich komme vom Schauspiel, auch als Regisseur. Und dann fiel ein Kollege aus für Land des Lächelns. Da war ich dann schon 24 oder 25, also schon ist gut.
Ja, schon ist gut.
Da drehen sich die Räder der Zeit etwas langsamer, wenn man so jung ist. Und dann bekam ich eine der schwersten Operetten, sogar Land des Lächelns.
Und warum eine der schwersten?
Weil es eigentlich ein Schnitzler-Libretto ist. Also wenn man das Original liest, nicht die zum Teil äußerst stupenden, am Text vorbeisehenden Libretti der Nachkriegszeit, sondern eben aus den frühen 19. Jahrhundert, die 10er, 20er Jahre. Es ist eine Oper, wo der Chor dreimal auftritt, wenn man alle drei Chorszenen macht. Das weiß ich noch genau. Und ich habe gesagt, mein Gott, das ist ja so ein Abgesang an Wien, dieses Fremde, das so anzieht und gleichzeitig auch Angst macht. Das hat mich so fasziniert und das war eigentlich, da hatte ich Glück, weil das war ein Riesenerfolg und dann wurde ich auch sehr schnell weitergereicht. Mhm. Die Frau List hat dann gesagt, fand ich auch toll, die hat mir nach 2 Jahren fest, 2 oder 3, das weiß ich jetzt nicht mehr, ich glaube es waren ja 2 Jahre fest, hat sie mir eine Nichtverlängerung geschickt. Und dann hat sie mich aber zitiert, hat gesagt, nicht um sie loszuwerden,
wahrscheinlich um ihnen die Möglichkeit zu geben,
genau,
ein bisschen
freizugehen, weil sie gesehen
hat,
es gingen dann sehr, sehr, nicht nur Honorar, sondern der Weg. Sie hat gesagt, das wäre gut und da war mal eine Anfrage von einem ganz großen Opernhaus und einem ganz großen Schauspielhaus und da war ich gerade mal 25, sie hat gesagt, nee, da lässt sie mich nicht raus, das ist zu früh. Und natürlich war man im ersten Moment etwas irritiert, aber im Nachhinein gesehen hat sie mich gerettet. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wenn talentierte Menschen einfach verheizt werden. Und das ist auch die Ungeduld der heutigen Zeit. Es ist nicht mehr die Geduld da.
Dass man sich entwickelt, gell?
Genau, ja. Die hat man auch nicht als Künstler oder als Künstlerin immer. Aber
immer sofort, zack.
Genau, Menschen müssen sagen, dass... Nein, bitte nicht zu schnell. Schön
Herr
Zeit lassen.
Köppinger, vielleicht fehlt es an den Menschen, die solchen Rat geben. Sie haben das mehrfach erlebt, dass mir einer gesagt hat, du bist 22, Angebot aus Regensburg, blutjung, mach. Sowas kriegst du so schnell nicht wieder. Und sie hatten aber dann auch in Regensburg eine Dame, die gesagt hat, nee, das machst du jetzt nicht. Da bist du noch zu jung oder lass dir mal Zeit dazu. Vielleicht fehlt es auch an den Ratgebern.
Ich glaube schon, dass das reift ja mit einem, aber das Gehen, das trägt man in sich. Das war das, was ich vorher gemeint habe. Das habe ich mir nicht aussucht, das ist nicht einmal ein Talent. Das ist irgendwoher das kommt, weiß ich nicht. Doch, vielleicht schon. Meine Oma hat am Tisch noch Charas getanzt, während ihre ältere Schwester, die oft von mir oft zitierte Großtante Helene, gesagt hat, Mitzi, das ist lächerlich, komm da runter. Das sind so Sätze, das ist schon eine halbe Operettenakt. Ja, da kann man schon eine Szene draus schreiben. Peter Turini, mit dem ich nun wirklich, wirklich befreundet bin und den ich so schätze, als einer der größten Theaterpranken Europas, der auch nicht wirklich altersmilde wird in den Äußerungen, der hat gesagt, was sind die wichtigsten Dinge, die du auf dem Weg vom Seminar, wo ich ja immer nur außerordentlicher Hörer dann war, Gasthörer, bis jetzt gelernt hast. Und ich habe gesagt, da fallen mir 3 Zitate ein. Nein sagen ist auch manchmal sehr wichtig. Und das zweite war vom Eibner, dass die Eitelkeit nie größer sein sollte als das Talent, sonst wird es peinlich. Zuhören lernen. Das war der Karl-Heinz Hackl, hat gesagt, ihr müsst zuhören, dann verarbeitet ihr das und dann sprecht ihr. Mhm. Und den für mich schönsten Spruch hat die Susi Nicoletti gesagt, die gesagt hat, mit der mich eine sehr, sehr tiefe Freundschaft verbunden hat, hat gesagt, sie kann für uns die Pferde satteln,
aber reiten
müssen wir selbst und ans Ziel kommen auch und nicht alle werden schaffen.
Mhm. Habe die Ehre heute mit Staatstheaterintendant Josef E. Köpplinger. Ja, so viel Titel muss schon sein für einen Österreicher gleich zweimal.
Um Gottes Willen, nein, ich gehöre nicht zu den Österreichern, die ich habe nicht fertig
nicht
studiert.
Nicht Herr Geheimrat.
Nein, das schon kein gar nicht. Ich, auch kein Professor, kein Magister. Ja. Ich habe nicht fertig studiert.
Also es gab unglaublich viele Stationen, es gab unglaublich viele Länder, es viele Theater, viele Inszenierungen bepreist, hoch bepreist, ausgezeichnet, wie auch immer. Wir kürzen es jetzt ab, weil wir wollen ja ins Gärtnerplatztheater zusammen. Und dann kam eben 2012, 2013 das Gärtnerplatztheater in München. Wie ist das? Kriegt man da einen Ruf, ähnlich wie bei einer Professur? Oder muss man sich, hört man, die suchen jetzt, da gibt es einen Wechsel oder jemand geht weg und man bewirbt sich selber. Wie ist so rein das Prozedere eigentlich im Kulturbetrieb?
Also ich hole ganz kurz aus, weil das vielleicht ganz witzig ist, was ich vorher über untypische Situationen. Ich bin jetzt nicht so der klassische, ich assistiere sehr lange, dann rücke ich nach und so. Das hat in meinem Leben hat es andere Spielchen gegeben, die ich auch mitgespielt habe. Aber nämlich, als ich nach Wien, als ich mir ein todesmutiges Freischaffender mit 29 eine Wohnung gekauft, unter Anführungszeichen habe, weil ich musste einen Kredit natürlich aufnehmen, habe ich mir auch einen Stellplatzkleber, also in Österreich heißt das Parkpickerl.
Ein Parkpickerl,
ein
jawohl.
Parkpickerl. Für den 4. Wiener Gemeindebezirk und den 5. genommen. Und dann kam der Einberufungsbefehl zur Bundeswehr. Ich bin Niederösterreicher und durfte damals nicht musste nicht Burgenland, Niederösterreich, aber in Wien. So, und ich war dann, als ich das tat, 32. Mhm. Und dann sagte der Bürgermeister meiner Stadt, wenn du mir hier im Harrachschloss, in diesem wunderbaren Schloss, Sommer, ein großes Sommerfestival magst, dann hole ich dich da raus. Und ich habe ja gesagt. So kam ich zur ersten Intendanz. Also keine Berufung, keine Ausschreibung, gar nichts. Dann habe ich in St. Gallen, das war im 2002 Jahr, das habe ich 5 Jahre gemacht übrigens, das Festival, dann im 2002 Jahr die Charterfürstin inszeniert und dann kam jemand auf mich zu, den ich noch vorher nicht gesehen habe. Das ist der geschäftsführende Direktor gewesen, der sozusagen Generalintendant. Ganz toller Mensch, Werner Siegner, und sagt, hallo Herr Köpplinger, ich bin der und der, wir hätten Sie gern als Schauspielintendant ab der Saison 2004. So, das war eine klare Anfrage. Ich musste dann schon, da war Sir Peter Jonas noch in der Kommission, musste zu einem finalen Hearing gehen. Und das hat mir schon imponiert, dass der das wollte, begründen konnte und ich habe mich gewollt gefühlt. Dann rief mich mein Kollege aus Klagenfurt an, der sehr krank war schon damals, der von mir sehr geschätzte Dietmar Pflegerl, Intendant am Landestheater in Klagenfurt, im südlichsten Dreispartenhaus in Österreich, und sagte, du bist einer von den 2 Kandidaten, die ich mir vorstellen könnte. Da habe ich gesagt, Dietmar, ich habe keine Connection. Ich bin da hingefahren und wurde es. Mhm. Also nach 5 Jahren Bruck, 3 Jahren Schauspielintendanz, dann alles zusammen. 5 Jahre in Klagenfurt kam ein Anruf, den meine Stellvertreterin, die auch hier meine Stellvertreterin ist, die wunderbare Betriebsdirektorin Iris Egger, entgegengenommen hat, gesagt, da hat ein Herr Toni Schmidt aus München angerufen. Und jetzt kommt die lustige Geschichte. Ich habe gesagt, aha, und das ist wirklich, weil wir über Zufälle sprachen, eine wirkliche Anekdote. Es war der Tag, wo ich die Saison zum 100-Jährigen am Landestheater in Klagenfurt vorgestellt habe. Und das läuft, das habe ich, seit ich Intendant bin, mache ich das so. Ich erkläre um 10 Uhr den Mitarbeitern den Spielplan, stelle ihn vor, um 11 Uhr der Presse. Es war 10.45 Uhr. Da sagte mir Iris Ecker, der hat angerufen, der Toni Schmidt, sage ich, kenne ich nicht, weiß nicht, wer das ist. München, ah, sage ich, ich weiß, worum es geht. Die wollten irgendwie unsere Ariadne, die ein richtig großer Erfolg war aus Klagenfurt, war auch noch der Christian, der Dr. Christian Strauß, der hat gesagt, die muss nach München und so, ist so schön. Die wollten die ans Prinze holen. Ich weiß aber nicht, ob für Opernfestspiel das Gastspiel, kann ich mich nicht mehr erinnern. Und ich dachte mir, darum geht's. Also warte, ich rufe den schnell an, ich rauche ein. Und bei dieser Mitarbeitervorstellung des Spielplans fragten mich Kollegen, ist es wahr, gehen Sie an die Volksoper oder gehen Sie irgendwohin nach Kopenhagen? Und ich habe gesagt, nein, nein, das sind alles nur Gerüchte, ich bleibe schon da, ich werde die Verlängerung unterschreiben. Die haben sich gefreut, haben geklatscht, ich gehe darauf, der Anruf kommt, ich rufe zurück. Sagt Toni Schmidt, ja, Sie wissen ja eh, worum es geht. Ich habe gesagt, ja, an Ariadne denkend, ja, ja, freilich ist nur eine Frage von Geld und Zeit. Lange Pause.
Gottes Willen.
Und wir redeten wirklich so 30 Sekunden aneinander vorbei und die Iris kam dann rein und sagt, deutete mir so, ich glaube, es geht um was anderes, sie weiß aber auch nicht. Und er sagt, nein, es geht um die Staatsintendanz am Gärtnerplatztheater. Dann verstummte ich. Und ich habe gesagt, was meinen Sie? Und er hat gesagt, es ist eine konkrete Anfrage, es gibt einen Gegenkandidaten. Ich habe nie gefragt, wer das ist, weil das ist ja nicht, was man gegen jemanden, sondern nein, für eine Sache tun sollte. Und bei allen sonstigen schlechten Eigenschaften, Neid, Gott sei Dank, kenne ich so nicht. Und dann haben wir uns 6 Stunden in Wien unterhalten, haben uns dann getroffen und dann kam das Angebot. Und das war damals Kunstminister Heubisch. Mhm. Ich hatte viel zu tun. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da irgendwo ins Ausland geflogen bin oder hin und her musste. Und dann trafen wir uns am Münchner Flughafen. Weil der Herr Minister musste irgendwo hin und ich kam gerade. Und dann hat er gesagt, Sie wissen schon, haben wir 2,5, 3 Jahre Umbauzeit. Da habe ich gesagt, ja, das ist ja spannend, schauen wir mal, was da passiert. Ich muss mir jetzt ein Bild machen, Finanzbild und so weiter. Und ich hatte also insofern das Glück, dass ich nicht, ich war öfter Teil von Kommissionen, aber ich finde das nicht so demokratisch, wie es sich anhört.
Dieses sich vorstellen müssen, oder?
Nein, für den Kandidaten oder die Kandidatin, sondern hier, und das habe ich geschätzt an Bayern, da ist ein Ministerialdirigent, jetzt ist es eine Dirigentin, die Angelika Kaus, unterstützt von Frau Dr. Kirste. Diese Damen oder Herren müssen mitsammen des Ministers oder der Ministerin, je nachdem, Personen aussuchen, und dafür werden die auch bezahlt, nicht die Personen, sondern die, die sie suchen, um qualitativ hochwertige Personen. Damit meine ich jetzt nicht mich, sondern das ist eine große Aufgabe und eine Kommission, ich saß da oft drinnen und werde es auch weiter tun, die hat mir immer gesagt, denkt immer, was das Haus braucht. Was braucht das Haus? So, und jetzt haben Sie mich vorher gefragt, wie das ist mit Erfahrung oder Handwerk. Ja, Intendant ist auch ein Handwerksberuf oder Intendantin. Das beginnt nicht bei einem großen Haus. So gesehen, und jetzt komme ich zurück auf Frau List, hatte ich großes Glück, die Vielfalt des Theaters kennenzulernen. Schon in der Ausbildung, in den Seminaren auch in London oder in New York. Und über den Werdegang von einem großen Musical, Schwerpunkt Schauspielfestival, über Schauspielintendanz, alles zusammen Musiktheater. Und so kam ich nach München. Es war eine Berufung sozusagen. Mhm. Und dann stellte ich schnell fest, dass der Umbau eine weit größere Herausforderung ist. Da hat mir wieder der Regensburger Umbau geholfen, den ich ja noch mitgekriegt habe als Gastregisseur. Ich habe damals das Velodrom mit Hoffmanns Erzählungen eröffnet, das weiß ich noch. Das ist ein Nudelbrett, die Bühne ohne Schnürboden. Ich habe gesagt, nun was Kleineres als Hoffmanns Erzählungen Marie-Therese, da waren wir dann schon bei Tour, ist dir nicht eingefallen, aber wir kriegen das irgendwie hin. Und das ist, glaube ich, für mich immer die Maxime gewesen. Theater kann man auf einem 4x4 Meter Holzbrett spielen, auch mit 2-3 Scheinwerfern, so haben wir angefangen im semiprofessionellen oder in der Amateurtheatergruppe. Man muss sich halt damit beschäftigen, was kann man mit 3 Scheinwerfern und einem Diaprojektor machen.
Da fragt man doch gleich mal nach, wie viele Scheinwerfer haben Sie jetzt am Gärtnerplatztheater?
So, jetzt wird mich mein Beleuchtungschef und alle wahrscheinlich
ungefähr
rügen.
Es geht jetzt vielleicht nicht gleich auf die Zahl ganz genau. Aber
jetzt
ungefähr
läuft gerade mein technischer Plan vor meinem Kopf, aber ich mache gerade die Beleuchtungsproben für Les Miserables, für die Münchner Erstaufführung. Also ich würde mal sagen, es sind 600 ungefähr, wenn nicht mehr.
Ja. Also da sind wir jetzt beim Stichwort Staatstheater. Vielleicht erklären wir mal Menschen, die jetzt nicht so kulturaffin sind oder sich damit noch nie auseinandergesetzt haben, was bedeutet denn dieser Begriff, es ist ein Staatstheater? Das ist ja schon was Besonderes.
Ja,
was ist ein Staatstheater?
In der Bayerischen Verfassung steht der Sozialkultur und Rechtsstaat oder Rechtskultur und Sozialstaat. Die Reihenfolge wollen wir jetzt mal beliebig nehmen. Ein Staatstheater ist ein gut subventioniertes Theater der Kategorie A in einer Landeshauptstadt wie München.
Das heißt, oberste Priorität für die Kunst, die da gezeigt wird, egal ob sie nun darstellerisch, singend oder tänzerisch ist, es sind immer die besten Aufführungen. Sollten es sein oder werden gewünscht.
Es natürlich, das wünschen wir uns immer, auch in einem kleinen Stadttheater, auch in einem Off-Theater.
Mit den
also
Möglichkeiten,
ist
die man hat.
Richtig. Ja. Das eine ist deswegen so spannend, weil es ein Off-Theater ist und das halte ich genauso hoch in der Meinung, das andere ist ein Staatstheater. Jetzt ziehen wir aber ein spezielles Staatstheater, denn wir haben das wunderbare Rese und die wunderbare große Schwester, die Staatsoper, das ist klar definiert. Was wir sind, definieren wir bis zu einem gewissen Grad selbst und trotzdem gibt es auch in den Statuten das, was wir tun sollen. Oper, Operette, Musical und Tanz. Da habe ich überlegt, weil mir doch das Schauspiel fehlt. Das Schauspiel kommt in Operetten und Musical viel vehementer vor, als man denkt. Das heißt, das Komplexe an diesen Sparten ist, gemessen an der Staatstheaterqualität, dass man auch hier das Beste vom Besten aufbieten sollte, solange man es zahlen kann. Es gibt so einen Spruch unter uns TheaterleiterInnen, dass es heißt, alle kochen nur mit Wasser, aber manche kochen mit einem größeren Fond. Also, der Unterschied zu einem Staatstheater in einer großen Stadt oder Landeshauptstadt wie München zu einem Stadttheater oder einem städtischen Staatstheater ist, dass die Stadt-, Landes- oder Staatstheater in einer Stadt Platzhirschen sind. Da gibt es nichts anderes. Wir setzen uns in jedem der Genre einer Konkurrenz aus. Ich finde Konkurrenz wahnsinnig belebend. Es wird oft missverstanden, wir müssen besser sein als die, wir müssen mehr Auslastung. Völliger Unsinn. Je mehr gutes, qualitatives Theater in einer Stadt ist, desto voller werden die Theater auch.
Natürlich muss man sagen, ein Staatstheater hat per se mehr Geld. Sie haben es selbst gesagt, es wird ja subventioniert. Und ich finde, es ist schon auch wichtig, das muss man durchaus mal ansprechen oder erklären, dass diese also mit den Karten, die wir bezahlen als Zuschauer, ist ja das, was es kostet, nicht unbedingt abgedeckt.
Nein, überhaupt nicht.
Sondern sogar überhaupt nicht abgedeckt.
Nein, überhaupt nicht. Das kann nicht. Es funktioniert dann, wenn man, da gibt es Systeme und da ist ja die deutsche oder deutschsprachige Theaterlandschaft als Weltkulturerbe ist ja noch einmal was ganz anderes als das französische System.
Ja.
Wir kooperieren ja mit der Opera Nationale de Toulouse oder mit dem Grand Théâtre de l'Elysée in Barcelona, mit Florenz und da habe ich mit Subin Mehta lange gesprochen, wie schwierig das ist, bis man in Italien überhaupt ein Geld kriegt. Ich kenne auch Situationen in Oslo, in den nordischen, sogenannten nordischen oder nördlicheren Ländern ist es wieder ein bisschen anders. Ganz schwierig in Großbritannien, das war ein Grund, warum ich nicht nach London gegangen bin. Nicht, weil es hier bequemer ist, sondern anders kompliziert. Es ist nicht jetzt einfach oder schwierig, aber ein anderes System. Die Selbstverständlichkeit, dass wir zum Beispiel beim Haus, das für 1000 irgendwas Plätze gebaut ist, mittlerweile verkaufbare 850, 60 hat, ich glaube 904 oder 911 sind es, wenn man alles aufmacht, da können wir keine höhere Eigendeckung erzielen als maximal, wenn wir ein Glück haben, 13%, 14%, 15%. Das geht sie nicht aus, denn wir sind das Volksopernhaus.
Ja.
Wir sind auch ein Einsteigertheater und das war immer meine Maxime, dass es Kategorien geben soll, wo man noch sieht, wo eine vierköpfige Familie Kultur erleben kann. Denn das ist Kultur in jeder Form, Theater, in Kunst in jeder Form, ist ein Schritt weg von der Barbarei. Das ist meine tiefste Überzeugung. Also ich glaube an das große Geheimnis, was Max Reinhardt sagt, heimlich das Kind in die Tasche zu stecken, dass das eine Verbindung aller Generationen miteinander schafft in einem Theatergebäude, ob das jetzt Wir sind, Resi, Teamtheater, Deutsches Theater, Volkstheater, Kammerspiele, Staatsoper, völlig wurscht. Man soll das kollektiv erleben, dass es mehr in dieser oft sehr, wie soll ich sagen, kritischen und nörgelnden, Nörgeln versteht man in Bayern?
Ja, natürlich.
Naja, ich war mir jetzt nicht so sicher. So ist ja, Welt gibt, dass es auch eine positive Energie gibt. Und das gibt es in vielen Belangen, aber auch im Theater. Und das ist das Schönste, was passiert, wenn egal in welchem Genre, wenn nach einer Tosca ein Jubel losbricht, da sind wir jetzt beim Anspruch, wenn Tosca draufsteht, dann muss auch Tosca drinnen sein.
Ja, aber um ganz kurz nochmal darauf zurückzukommen, man muss also ganz ehrlich sagen, wenn ich da eine qualitativ hochwertige Ausstattung, Aufführung sehe, mit tollen Künstlern, mit tollen Musikern, mit tollen Sängern, mit tollen Tänzern, mit Kinderchor, mit allem drum und dran, die Karte, die ich kaufe, müsste, wenn es um die Deckung ginge, 3-4 Mal so viel kosten wahrscheinlich, gell?
Ja, aber das ist ja auch...
Aber das ist ja der Staatsauftrag, deswegen auch
ein Staatstheater. Das ist ein Auftrag, ja. Und da wird ja oft auch, es wurde auch diskutiert, muss denn Unterhaltung subventioniert werden? Ich glaube, es ist so dringend nötig, eine Unterhaltung, aber immer mit Haltung zu bringen. Über Humor lässt sich nicht streiten. Ich vermisse ja diese Zensur der Satire ist für mich ganz schrecklich momentan. Pardon, ich finde, dass Kunst und Kultur wie die Würde der Menschheit einfach unantastbar frei zu sein hat. Auch wenn es unangenehm ist. Es darf nur nicht beleidigend sein. Und wenn sich jemand beleidigt fühlt, ist das auch sehr relativ. Ich finde, wir müssen ein bisschen die Stimme erheben und sagen, wir dürfen nicht zensuriert werden. Das darf nicht wieder passieren und wir selbst dürfen uns nicht zensurieren, weil sonst schaffen wir uns ab. Ja?
Das Gärtnerplatztheater in München, wir haben es schon angesprochen, hat eine wahnsinnig hohe Auslastung. 94-95%, das Haus ist quasi, wenn man so will, ausverkauft. Da werden sich auch viele Kollegen drum beneiden. Woran liegt's?
Ja, ehrlich gesagt, wir haben das versucht, erst vor kurzem einmal so als Brainstorming zu analysieren oder nicht nur von unseren Gedanken, sondern auch von den Fakten, die da sind. Das liegt an einem hohen Abo-Zuwachs von, ich glaube, über 7% momentan in dieser Saison. Das liegt an einem hohen Jugendanteil. Da meine ich jetzt nicht die Schüler- und Studentenkarten allein, sondern die unter 30-Jährigen. Und vielleicht am Programm oder an der Programmierung, an der Kombination, an den wagemutigen vielen Uraufführungen. Wenn sie klappen, ist das voll, läuft das. 3 Männer im Schnee zum Beispiel. Mhm. Da haben wir auch ziemlich viele Preise eingeheimst bei diesem Deutschen Musicalpreis. Und Thomas Bieger ist für mich der Georg Kreisel des 21. Jahrhunderts, ein kleines Genie. Ein wahnsinnig bescheidener Mensch, aber toller. Und ich kann es nicht sagen, das ist so ein Geheimnis, das kann auch ganz schnell wieder anders sein, denn wir hatten selbst nach der Pandemie nur eine ganz kurze Durststrecke und das lag jetzt nicht an den Theatern, weder an unserem sonst, sondern weil die Leute verunsichert waren und das kann ich sehr wohl verstehen.
Ja, ich glaube, da war so eine Delle und man musste erst wieder ins normale Leben vielleicht zurückfinden und man hatte jetzt einfach gezwungenermaßen vielleicht auch etwas mehr als zwei Jahre auf Kunst, Kultur mehr oder weniger verzichten müssen und ich glaube, da hat man wieder so, man hat da so einen Neustart machen müssen, auch als Zuschauer hat man wirklich sagen müssen, so und es geht wieder und die spielen wieder und ich gehe jetzt wieder hin, weil ich bin ja vorher auch immer gegangen. Da war so eine kleine Entwöhnung da, also ich glaube, da gab es Häuser, die wirklich, wirklich gelitten haben.
Dazu kommt noch, dass man hier im deutschsprachigen Raum, ich bin ein Kind dieser Generation oder ein spätes Kind dieser Generation, dieses sogenannte deutsche Regietheater. Das ist sehr wichtig für die Reflexion von Kunst. Ich bin ja auch für jegliche Form, denn Kunst, wie ich vorher sagte, muss ganz frei sein. Da geht es nicht um meinen Geschmack, sondern das machen wir auch. Aber ich habe so einen Überzeugungswert, dass ich sage, der ist mir ganz wichtig, auch je länger ich Theater mache, nicht das Publikum mit einer Mogelpackung versorgen. Wenn da jetzt die Räuber von Schiller draußen steht, dann soll das auch drinnen sein. Oder es steht drauf, die Räuber ein Experiment oder irgendwas.
Genau.
Dann ist man ehrlich, denn ich glaube, ja, sich hinter Stücken zu verstecken ist nicht nötig. Es gibt so viele tolle Stücke des 21. Jahrhunderts. Ich habe in St. Gallen diesen St. Galler Autoren die Autorentage gegründet und die gibt es, glaube ich, soweit ich weiß, heute noch in einer Form, wo im Dreiländereck ein Austausch ist, das hat dann über Europa ausgebreitet. Das machen wir hier auch mit Musical und Unterhaltungstheater und jetzt mit Opernstudio. Also ich finde schon sehr wichtig zu kommunizieren und jede Generation hat, es ist nun mal so, das Recht und die Verantwortung, das Theater von heute zu bestimmen, zu formen, es, wenn man so will, weiterentwickeln, aber ich würde sagen, fortführen. Denn wir lernen, das, was wir im Jetzt können, für die Zukunft auch noch besser machen sollen, kommt alles aus der Vergangenheit. Wir können sie nicht einfach wegschicken. Ja? Ich habe viel gelernt von Otto Schenk, wie man einen Chor bewegt.
Okay.
Der alte Otto Schenk, ja, ja, den ich... Der war einer der Ersten, der wieder Menschen auf die Bühne gestellt hat und nicht nur singende Statuen im Musiktheater.
Es liegt aber schon auch am Spielplan, beziehungsweise, glaube ich, da kann ich ja als Publikum oder als jemand, der hingeht und sich da auch was anschaut, sagen, dass man weiß, egal was kommt, man wird einen guten Abend haben. Es wird eine gute Inszenierung sein, auch wenn man jetzt vielleicht mit dem speziellen Stück, was man sich da jetzt gerade gesucht hat, sonst gar nicht so liebäugelt oder so vertraut ist. Aber man weiß, man kann in alles gehen bei euch und es wird immer großartig. Und es ist natürlich ein Ruf, den ihr über die Jahre, glaube ich, erworben habt. Und das ist so, Punkt.
Da achte ich gemeinsam mit meinem Seniorcaster, mit dem Erich Seiter und dem Juniorcaster, dem Jürgen Gorup, dafür, dass wir wirklich die bestmöglichen jungen Sänger bekommen, die auch eine Spielbegabung, und wenn sie es nicht gelernt haben, dann lernen sie es bei uns über die Inszenierungen. Just für Operette und Musical, das ist nicht leichter, sondern das ist die leichte Kost, aber es ist das Schwierige zu tun, weil die müssen mehr können als ein Opernsänger. Ja, ich danke Ihnen, wenn Sie das so sehen. Aber die Schwierigkeit liegt ja auch an der Balance. Das heißt, manche Leute gehen nur in Stücke, die sie kennen. Das ist in Ordnung. Das ist genauso, wie ich mir halt einfach mein Vanilleeis hole von meinem Lieblingseissalon, der leider in Wien ist, das muss ich zugeben. Genauso wie ich meinen Kaffee immer als Latte Macchiato trinke, wenn ich einen trinke. Aber vielleicht bin ich mal neugierig, wie schmeckt denn ein Americano, wie schmeckt denn das? Und das ist das, was wir versuchen, das kommt auch über das Vertrauen, das das Publikum uns gibt. Geht mal in was ihr nicht kennt. Drei Männer im Schnee kennt man den Titel, aber niemand kannte die Revue-Operette.
Ja, also Orchester-Fans kennen natürlich den Roman und dann kennen viele vielleicht den alten
natürlich,
Film.
Natürlich, ja.
Und auch da finde ich es mutig, dass man sagt, ihr kennt den Film, diesen alten Schwarz-Weiß-Film da mit Klaus Biederstedt und allem drum und dran, aber wir geben euch was ganz was anderes und ihr werdet sehen, es funktioniert. Und dann geht man raus und sagt, wow, ja, es hat funktioniert und zwar wie. Und wir werden uns gleich darüber unterhalten nach den Nachrichten. Wenn man eine Inszenierung macht, was haben die eigentlich für eine Halbwertszeit? Also wie lange muss sie eigentlich laufen, bitte, damit sich's irgendwie rechnet? Und wie lange darf sie laufen, wenn sie einfach immer ihr Publikum findet? Und setzt man da auch mal aus? Holt man sie nach 2-3 Jahren wieder raus? Das sind so Themen, die wir nach 11 behandeln wollen. Bis gleich. Bis hierhin vielen Dank.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Falls Sie sich erst ein bisschen später zugeschaltet haben, bei uns geht es heute ums Theater, genauer gesagt ums Gärtnerplatztheater. Josef E. Köpplinger ist bei uns zu Gast, der, ich sage den Titel so gern, Staatstheaterintendant. Und wir werden gleich einmal hören, wenn man eine neue Inszenierung macht, wie lang dauert es? Wie viel Vorplanung braucht es dazu? Wie lang muss die laufen, damit sie sich auch ein bisschen rechnet? Und wie geht man die Sache überhaupt an? Bleiben wir doch mal bei diesem konkreten Thema. Eine Inszenierung, die alle möglichen Preise bekommen hat, sehr beliebt ist beim Publikum des Gärtnerplatztheaters, Die drei Männer im Schnee. Erich Kästner, viele haben vielleicht den Roman gelesen oder kennen zumindest den alten Schwarz-Weiß-Film. Wer kommt auf die Idee zu sagen, das holen wir uns jetzt auf die Bühne, wir machen eine Bühnenfassung drauf und zwar mit Musik. Waren Sie das dann?
Jein, ja und nein. Also ich darf die Entscheidung treffen und muss sie treffen. Das ist meine Verantwortung als künstlerischer Leiter. Macht hat mich nie interessiert. Also sowas ist mir dann erst bewusst geworden, dass man das auch hat und sie eben verantwortungsvoll zu nutzen hat. Aber das war so, dass wir gesagt haben, wir hätten gern eine Revue-Operette oder eine Operette und Thomas Bieger soll eigentlich texten. Und dann war zuerst nur der Böhmert, glaube ich, im Rennen mit der Musik und dann wurden es immer mehr und immer mehr. Und dann kamen wir, sie haben gesagt, was ist denn ein bayerisches Thema? Was, da ging alles durch, von bis. Und so landeten wir irgendwann bei Kästner. Ich sagte, was ist mit drei Männern? Oder der, mein Dramaturg, der Michael Alexander Rinz, hat das gesagt. Und dann ging es ans Rechnen, denn wir haben einen Gesamtkunstetat und das heißt, alles, was wir zusätzlich, wie das Kinder- und Jugendtheater, es geht alles von einem Topf raus und das muss man einteilen. Da kann ich dann gleich schön erzählen, wie sich eine Inszenierung rechnet oder nicht rechnet. Es gibt eine Summe, die wir haben, die zugesagt ist, dann gibt es die Einnahmen. Und dann muss es irgendwie, soll es eine schwarze Null geben oder so. Das kann man nicht, nie auf das hinfahren. Man kann es drehen und wenden, aber das tun wir nicht. Wir legen das alle immer sehr offen. Und dann ging es halt weiter, dass wir gesagt haben, Big hat mal geschrieben. Ja, dann haben wir gekürzt. Dann ist einmal dieser Prozess, welche Rollen, für wen schreiben wir das? Wer spielt denn die? Wen haben wir im Haus? Wo brauchen wir einen Gast? Denn wir haben ein, muss ich auch erklären, ein...
Ihr habt das Ensemble, aber...
Gell? Ja, aber wir haben einen Schwerpunkt. Wir sind nun mal ein Opernhaus, ein Staatsopernhaus in erster Linie, die Operette und Musical nicht auch, sondern gleichwertig spielen. Das heißt, ich kann aber nicht mit den 38, 40 Ensemblepositionen 230 Vorstellungen abdecken in gleicher Qualität und alle Fächer des Musiktheaters bedienen. Das ist unmöglich.
Ja.
Da habe ich gesagt, auch gelernt von einem Könner, der alten Schule sozusagen, der gesagt, wenn du im Schauspiel musst du Kabale und Liebe besetzen können, dann hast du für alles bis ins 21. Jahrhundert eine gute Basis.
Weil alle Charaktertypen sozusagen in diesem Stück vertreten sind.
Ja, da hast du alles da natürlich nicht, aber die Basis. Und im Musiktheater ist es Lenozzi di Figaro. Und ich habe gesagt, gut, wenn wir funktionieren sollten, dann müssen wir das im Prinzip doppelt besetzen können. Dann haben wir ein stabiles Opernensemble. Und unsere Sängerinnen und Sänger, ich glaube, ich darf sagen, weil das sagt die Presse ja auch rundum, ist ein exquisites Mozart-Ensemble. Da kommen wirklich Leute auch vom Ausland, um dieses Ensemble zu hören. Und jetzt ist natürlich das auch so gewesen, dass ich gesagt habe, wem können wir denn ans Haus holen? Stars wie Erwin Windegger und Dagmar Hellberg kommen aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit und sind feste Ensemblemitglieder. Beide mittlerweile bayerische Kammerschauspieler, Schauspielerin. Dass das nicht reicht, ist klar, also braucht das Musical und manchmal die Operette oder die Revue-Operette am ehesten Gäste. Einen recht dramatischen Sopran brauche ich nur für Einzelabende, das heißt, die werde ich nicht festholen, sonst geht mir die Dame spazieren. Einen Heldentenor hole ich mir auch als Gast. In die Grenzbereiche Puccini-Verdi singt unser Ensemble. Das ist jetzt einmal das Künstlerische. Dann haben wir wunderbare Werkstätten. Das ist ein großer Vorteil, eine großartige Schusterei, Schneiderei, Mahlsaal, Tapeziererei, Schlosserei, Schreinerei, Bühnentechnik. Und das alles zusammen muss bedacht werden, dass wenn Vormittag geprobt werden soll, muss um eins, spätestens um zwei, die Bühne wieder umgebaut werden für die Abendvorstellung. Wenn die Abendvorstellung um 19.30 Uhr beginnt, ist der Einlass schon um 19 Uhr. Bis dahin muss das Licht fertig eingerichtet sein, die Bühne fertig aufgebaut sein. Masken, Kostüme, die brauchen alle Ruhezeiten, wenn sie vorhin in den Werkstätten waren. Das ist ein unfassbar großer logistischer Akt. Also als Intendant muss man 80% organisieren, sage ich jetzt mal, bis man zur Kunst kommt. Als Regisseur sind es immerhin 40%. Das alles zu vereinen, ist diese große Freude zu schaffen, um dann eben, und ich darf jetzt auch andere Stücke zitieren, zum Beispiel Das Lächeln einer Sommernacht. Das ist ein Schauspielermusical von Stephen Sondheim. Jeder kennt Sandy the Clowns. Aber die, die das Stück nicht gesehen haben, wissen gar nicht, in welchem Kontext diese wunderbare Weltkomposition steht. Also wir spielen das jetzt nur mehr 5 Mal. Die letzten 5, das ist schon die 3. oder 4. Wiederaufnahme, ist einer meiner Lieblingsstücke. Also wer es nicht kennt, jetzt mache ich mal wirklich Werbung.
Geht's hin.
Okay. Das wird nicht oft gespielt und es ist mit Sigrid Hauser und mit Erwin Windegger und vielen anderen ganz hochkarätig besetzt. So, wann rechnet sich ein Stück? Das war Ihre Frage, glaube ich auch. Manches rechnet sich sehr, sehr spät. Auch hier gilt es, das große Ganze zu sehen. Wir haben ja auch ein Controlling und auch der Rechnungshof schaut drauf. Das ist manchmal, und da verstehe ich die Damen und Herren, die das tun, gar nicht so einfach zu erklären, weil die schauen nur auf die Zahlen. Bei der Kunst kann ich nicht nur auf die Zahlen in der Linie schauen, ich muss nach unten schauen. Das ist einer dieser Erfahrungswerte, die man sich holt als Intendant, in meinem Fall Intendant, oder als Intendantin. Das lernt man mit der Zeit und da hat man auch, und da habe ich Glück gehabt, mit Herbert Hillich davor und jetzt mit Inka Albrecht, sie ist die geschäftsführende Direktorin, wir sind da sehr offen und meistens sagen sie, und das beruhigt mich sehr, obwohl ich in Mathematik in der Schule schlecht war, weil es mich nicht interessiert hat, ich habe es nicht gebraucht, sagen die, du gehst mit Zahlen sehr gut um. Das heißt, auch da ist eine Erfahrung, was kostet ein Sänger, eine Sängerin. Das ist unterschiedlich und wir sind ein Staatsopernhaus, aber wir sind kein erstes Staatsopernhaus. Wir spielen auch, verglichen zu anderen Häusern, die Stücke dann doch öfter. Mhm. Also ich bin sehr für das Fair B von Künstlern und Künstlerinnen. Ich versuche mir das sehr stark zu machen. Sage ihnen aber auch, und das meine ich nicht zugunsten, dass der Intendant die Gagen drückt, sowas mache ich nicht. Das ist ja nicht, nicht mein Geld, das ist Steuergeld letztendlich. Das hat man zu verantworten. Dass wir einfach Bohemiers sind.
Ja.
Wir, sobald wir überlegen und nur zu rechnen, ich habe da einige Diskussionen schon geführt, auch mit namhaften Sängern und Sängern oder Schauspielern, ich habe gesagt, Leute, vergesst nicht, warum wir diesen Beruf machen. Wir dürfen es nicht. Natürlich müssen wir leben, wir müssen Miete zahlen, wir müssen Kinder versorgen, wir müssen, ich weiß nicht was, Eltern versorgen oder sich selbst versorgen, wir wollen leben. Ich bin auch bis zu einem gewissen Grad überzeugter Hedonist, weil ich nicht daran glaube, Carpe Diem heißt, ich muss den Tag bis zum Umfallen arbeiten. Irgendwie, um Kunst zu verarbeiten und um das Leben als Leben zu begreifen, gehört dazu, dass man es lebt und auch liebt und genießt. Aber trotzdem sage ich, wenn ich mehr verdienen wollen würde, würde ich wahrscheinlich einen anderen Job machen. Jetzt habe ich aber eine gute Gage, also jetzt sage ich es auch mal, Staatsintendant. Mhm. Aber als Freischaffender, der durch die Welt inszenieren darf, hätte ich dann ungefähr 20 Wochen mehr Freizeit, wenn ich wollte, und würde wahrscheinlich das gleiche oder mehr verdienen. Mhm. Das heißt nicht, dass man jetzt, ich bringe mich jetzt als Beispiel, weil ich keine anderen bemühen möchte, das mache ich nicht. Aber Fair Pay ist schon wichtig. Auch dieses, dass man überhaupt noch diskutieren muss in der heutigen Zeit, warum Frauen nicht selbstverständlich gleich bezahlt werden wie Männer, das verstehe ich nicht. Ich habe es auch nie getan.
Mhm. Aber ich muss jetzt nochmal, Entschuldigung, zurückführen
gerne.
Punkt. Also mit diesem, man rechnet sich eine Vorführung. Also wir können es auch vermutlich simpel ausdrücken. Wenn Sie ein Stück haben, das erfolgreich ist, das sich im Prinzip quasi jeden Abend, in dem es gegeben wird, ausverkauft. Und wenn Sie sagen, 3 Jahre brauchen wir es mindestens, es läuft aber 6, 7, 8, dann wird es doch irgendwann vermutlich rentabel?
Kommt drauf an, wenn nicht viele Abendgäste drinnen sind. Mhm. Ja, Gäste kosten etwas zu dem Budget. Also wir haben ja das fixe Budget, das man verbraucht an fest engagierten Künstlerinnen und Künstlern. Und gute Gäste kosten Geld. Und wenn viele Gäste in einer Vorstellung sind, auch das versuchen wir zu bedenken. Und da muss man manchmal ein Zugeständnis machen von unserer optimalen Vorstellung, wer das spielen kann.
Ich darf ganz kurz zur besseren Verständnis erklären, wenn Sie sagen, wie viele Gäste sind in der Vorstellung, meinen Sie Gastsänger?
Nicht die Gastsänger, danke schön, nicht das Publikum.
Ja, also um das geht es gerade.
Ja, klar, danke. Ja. Danke schön. Aber ich glaube, das Publikum oder die Hörerinnen und Hörer verstehen das jetzt, dass das auch immer eine Summe sagt. Wenn wir die Summe überschreiten und wenn es dann ein Stück ist, das vielleicht nicht so ankommt, gut, jetzt muss ich sagen, leider, das haben wir eigentlich noch nicht. Nein, es tut mir leid, das haben wir nicht. Aber jetzt zum Beispiel, wir machen.
Es tut mir leid, dass wir keine Misserfolge vorweisen können.
Nein. Also das liegt im Auge des Betrachters. Ja. Man darf das, am Theater darf man nicht lügen.
Nein.
Das ist ganz wichtig, sonst sind wir schon Schelme, wenn wir das tun. Verführen, ja. Das Publikum zu verführen ist wunderbar. Das tue ich von Herzen gerne. Zur Kunst und zur Anregung und Aufregung und vielleicht auch zur Irritation. Aber wir haben jetzt ein konkretes Beispiel, wenn Thomas Pigor jetzt in seinem eigenen Stück, in einer wirklich Trash-Operette, Amelio, nach einem Fidot-Schwank, das kommt Ende der Saison im Studio unten raus. Das Studio hat 160, 170 Plätze. Das kann sich so mit Gästen wohl nie so schnell rechnen. Aber da es Pigor geschrieben hat, denke ich mir, da werden schon eine Gastspielhäuser böse wach werden und sagen, das holen wir uns, wenn es ein Erfolg wird. Ja. Aber no risk, no fun. Ja.
Und wann nimmt man eine Inszenierung raus? Also ich sage jetzt mal, eine gute Zauberflöte, die kann ja auch laufen, 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 laufen. Wann sagt man, so, jetzt ist aber gut, die Inszenierung ist jetzt so und so alt, wir trauen uns schon mal wieder ran, aber jetzt machen wir Verschiedenes anders. Also eben, gibt es eine Halbwertszeit, wo man sagt, jetzt lasst uns das mal neu denken.
Es gibt Stücke und wir haben einen Bildungsauftrag auch. Wir haben nicht nur den Auftrag, permanent voll zu sein, das finde ich auch ein ganz verwegener Schritt, nicht im hochsubventionierten deutschsprachigen Theater oder Musiktheater. Wir müssen bilden, das ist auch ein hoher Anspruch von uns, mit mutigen Uraufführungen wie Schuberts Reise nach Atzenbruck. Das haben wir in der Pandemie gestreamt rausgebracht. Doderer und Johanna von Doderer, Komponistin, ganz spannend. Ein riesen Publikumserfolg. Die Leute kamen dann, wir waren überrascht. Und wenn man sowas ansetzt, das ist kein Titel, ganz ehrlich. Auch bei einem Turini-Libretto, nicht? Schuberts Reise nach Atzenbruck, das ist nicht etwas. So. Aber da rechne ich mit 50-60% Auslastung. Das setzt man einmal nur in einer Saison 5-6 Mal an maximal. Aber wir haben es mit 75-78% gespielt. Also auch das lief. Nur das ist dann gerade, das war alles mit Hausensemble gemacht, Kammersänger Daniel Prohaska als Spezialist hat den Schubert gemacht. Das war eine Mörderpartie. Hat realisiert natürlich. Ich glaube, das war mit dem Ausschlag, warum der Herr Minister ihm den Kammersänger dann verliehen hat. Mhm. Das war dann irgendwann gut, das haben wir dann einfach abgesetzt. Dafür bringen andere Stücke was ein. Und was heißt eine gute Zauberflöte? Da wird schon schwierig.
Ja, ja.
Zauberflöte ist so,
eine
jeder
erfolgreiche.
Weiß.
Erfolgreiche, sagen wir erfolgreich ja, im Sinne gut. der Auslastung. Sagen wir einfach mal erfolgreich.
Ja, gut, also ja. dann eine Zauberflöte. Ich glaube, das ist Stück ist schwer kaputt zu kriegen. Also das war nie unsere Intention, aber tatsächlich habe ich schon Zauberflöten gesehen, wo ich mich sehr gewundert habe, denn meine Wohnung liegt im Freihaus. Also ich habe das letzte Eck vom Freihaus, dort wo die Zauberflöte uraufgeführt wurde, in der Holzbablatschen im Innenhof. Da ich habe so eine Demut vor diesem Stück und es zermürbt mich jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke. Und ich habe mich vor der Beginn, das habe ich in Dresden gemacht an der Semperoper und dann hier wirklich überarbeitet, weil Semperoper war noch voll Pandemie mit Abständen. Und ich habe mich so gefreut, dass es bei Presse und Publikum wirklich ein Riesenerfolg war. Also das rennt komplett ausverkauft und ich hoffe, dass die nächste Zauberflöte einfach dann meine Nachfolgerin, mein Nachfolger ab 2030 machen wird.
Wir haben gerade uns darüber unterhalten, wie lange eine Inszenierung eigentlich gespielt werden muss, damit man sagen kann, sie ist nicht nur erfolgreich, sondern sie ist auch wirtschaftlich wirklich gut. Oder wie lange sie gespielt werden darf, bevor man sagt, na also jetzt wollen wir eigentlich mal wieder ein paar Zöpfe da abschneiden. Und dann gibt es halt die Klassiker, die Publikumslieblinge. Sie haben da einen parat, Hänsel und Gretel. Wie lange läuft das schon? Unvorstellbar.
Wir feiern im 24er Jahr, also jetzt in der nächsten Saison, das 50-Jährige von der wirklich historischen und ja, kostbar historischen Inszenierung von Herrn Kerz.
Aber es ist so alt, dass es schon wieder Kult ist und ihr dürft wahrscheinlich, dürft ihr da nicht ran, oder?
Naja, ehrlich gesagt, wir haben diskutiert und auch seitens der Deko-Werkstätten gesagt, die ist zwar so schön, aber das fällt ja schon zusammen. Es wird immer erneuert auch zum Teil oder selbst Rössel müssen wir jetzt schon nach 12 Jahren, ich glaube, da haben wir 2 Jahre pausiert oder 3 insgesamt, das läuft, ich weiß nicht, wie oft, muss man auch schon mal erneuern. Und da habe ich überlegt, ich hätte so gerne neue Hänsel gemacht. Und dann haben die Kollegen an der Staatsoper und Kolleginnen haben eine neue Hänsel-Produktion gesagt, gut, dann halten wir die historisch. Da haben wir uns abgesprochen. Nee,
das macht sonst keinen Sinn.
Und habe ich gesagt, nein, ich habe es dann auswärts wo gemacht. Aber dann gibt es zum Beispiel, es gibt diese heiligen Kühe, ich bediene jetzt dieses Sprichwort, sofern es noch politisch korrekt ist, ich hoffe ja. Und wenn nicht, tue ich es trotzdem, weil das ist ja, ich bin tierlieb, also man darf so wunderbare Stücke, wenn man die anfasst und sie zerlegt, desavouiert und umstrukturiert, da muss man schon mit Protesten rechnen. Da hat zum Beispiel der Bernd Mottl eine wirklich tolle, moderne Bohème gemacht. Mhm. Die lief auch erfolgreich und da gab es überhaupt keine Proteste. Mhm. Wenn das Handwerk dahinter gut ist, ja, und da sind wir jetzt wieder bei dem, was Gott sei Dank durch meine Ausbildung hatte ich aufgeschlossene, tolle, wunderbare Lehrer oder Vorbilder oder Inspiranten, wenn ich so sagen darf, dass eine Geschichte nicht moderner wird, wenn ich sie nur in modernes Gewand stecke. Die Leute wollen verstehen, was sie auf der Bühne sehen. Das kann durchaus schräg sein. Unser Tanzchef Karl Schreiner macht wirklich Erzählballette, jetzt einen Riesenerfolg mit Peer Gynt gehabt. Marco Göke hat eine fantastische, wirklich zu Tränen rührende La Strada gemacht, die auch ewig lange im Repertoire läuft. Daneben gibt es aber auch ganz schräge Tanzabende, so wie es auch schräges Musiktheater gibt. Es ist die Vielfalt, denn so holt man als Volksopernhaus auch eine breite Schicht der Bevölkerung ab. Ich bin ganz glücklich, dass jeden Abend auch junges Publikum gerne und wiederholt drinnen ist. Ich bin ein großer Fan vom Stehplatzpublikum. Das war meine Kindheit und Jugend. Ich bin gerne gestanden und ich dachte, ich könnte mich an den Stehplatz am dritten Rang stellen. Aber dann grüßen einem die Stäblichen, ich grüß Gott, Herr Intendant, und dann habe ich jene Anonymität gerade nicht, was ja auch blöd ist für mich zu denken, ich könnte jetzt im eigenen Haus so ziemlich anonym sein. Ich vermisse das manchmal. Also ich habe auch zum Kollegen Mayer gesagt, als ich an der Staatsoper in Wien Don Tostoni inszenierte, sage ich, ich stelle mir am Stehplatz, sag, bist du verrückt, du gehst in meine Loge, sag, ich möchte am Stehplatz. Selbst dort haben sie mich dann erkannt und schon hat es keinen Spaß gemacht.
Ich hätte einen Tipp für Sie. Setzen Sie die Kappe ab, kein Mensch wird Sie
erkennen. Doch, das ist auch schon. Ach, dieses Kapperl.
Es ist nicht wegen
meiner Halbglatze oder was, das stört mich gar nicht. Ich habe tatsächlich so lichtempfindliche Augen, dass ich habe nie Kopfschmerzen, aber die Tränen, und das schaut auch peinlich aus, ich muss das leider, das ist scheinbar angeboren, ich weiß es nicht,
habe ich im Sommer. Es ist Ihr Markenzeichen auch ein bisschen geworden. Ja, ich finde, das darf man so auch haben. Man darf, das darf man doch
nachdem
haben.
Das erste Foto in Regensburg, ach, setzen Sie doch die Kappe auf, das ist originell. So ging das los. Und immer wieder haben die Damen und Herren Fotografen, Fotografinnen dann gesagt, bitte setzen Sie Kappe auf. Ich habe immer gesagt, bin ich so hässlich ohne Kappe?
Nein, sagen die, nein. Sonst kennt man Sie doch nicht.
Das ist ja gut. Nein, es ist, also ich hab kein Problem damit, das bringt der Job mit sich. Aber mir ist wichtiger, meine Sängerinnen und Sänger und Schauspielerinnen und Schauspieler werden erkannt. Mich muss man nicht erkennen. Mhm. Mich freut nur, wenn die Leute ins Theater gehen. Das ist mir wichtiger.
Wir müssen noch ansprechen, dieses Thema schwere Kost und leichte Kost. Also wir haben, denke ich, oft mal, wenn man so im Feuilleton ein bisschen liest und umeinander liest, vielleicht hat es sich auch schon verbessert, aber es war eine Zeit, da hat man alles, was so ein bisschen leichter daherkam, Musical, Operette, wurde oft vom großen, strengen Feuilleton nicht so richtig ernst genommen. Und das fand ich immer schon unfair, weil ich gedacht habe, die Inszenierung oder die Sangesleistung oder die Fantasie, die da auf die Bühne gebracht wird, das Handwerk, wie Sie es nennen, das muss doch sowohl bei der einen als auch bei der anderen Seite stimmen. Man kann nicht sagen, das ist schlechter, weil es nicht die Koloraturen sind oder weil es einfach ein bisschen lässiger ist oder eine Westside-Story. Ja,
eine der schwersten Stücke.
Ja, also das muss doch trotzdem gut gemacht sein. Und man kann doch auch die Künstler, die, also ich finde Musical-Darsteller persönlich da sowieso brillant, weil man denkt, meine Güte, die müssen singen, die müssen tanzen und die müssen
schauspielen. Wenn sie brillant sind in dem, was sie tun. Ja. Schauen Sie, ich würde das ganz alt. Bringen wir ein konkretes Beispiel. Jeder kennt La Donna Mobile. La Donna Mobile aus Rigoletto. Nehmen wir jetzt zum Beispiel dann aus der Operette Dein ist mein ganzes Herz. Kennt auch fast jeder. Das eine ist genauso schwer wie das andere. Es sind nicht, kann sogar der gleiche Sänger singen, wobei
zum Singen
der Leha,
meinen Sie jetzt?
Ja, wobei der Leha vielleicht ein bisschen kräftiger oder fast metallischere Stimme flankt, geht aber auch leichter. Nehmen wir an, der gleiche Sänger macht das. Kriegt nach der Arie vom Herzog aus Rigoletto Bravos fürs hohe Haar. Wenn er das gleiche in der Operette tut, nicht so oft, weil diese Operette ist ja leichter.
Eben.
Das ist aber so. Ich glaube, jetzt muss ich auch an die Künstlerinnen und Künstler appellieren, nicht nur ans Publikum. Bei uns jubeln sie eh. Das ist ja der Vorteil, auch bei unserem Haus. Aber damit muss man rechnen. Es ist nicht so, wenn man nur für die applausheischende Sache oben steht, natürlich will man das. Wir wollen ja, jeder von uns im Leben will akzeptiert, anerkannt, man hat seine Nische und der eine braucht das mehr, der andere weniger. Wir auf der Bühne brauchen das mehr. Wer was Gegenteiliges sagt, glaube ich, sagt nicht die Wahrheit. Das ist ein Exhibitionismus, den man hat und dafür appelliere ich doch immer so für die Freiheit der Kunst, dass sie frei bleibt und unantastbar bleibt und dass man alles auf der Bühne darstellen kann. Jetzt gibt es eine Handvoll, die sehr intensiv sagt, das muss weg und das muss weg. Wenn das so ist, sagen Sie mir, wie spiele ich heute von Brecht den kaukasischen Kreidekreis? Ein tolles Stück, am besten gar nicht. Wie mache ich den Land des Lächelns? Mhm. Da würde es nach den Einschätzungen nicht einmal reichen, dass ich asiatische Sängerinnen und Sänger hinstelle, nee, das einen ganzen reichen. Chor, sondern es müssten chinesische Sängerinnen und Sänger sein. Das ist nicht finanzierbar. Deswegen das Stück nicht spielen. Oder man hat eine Idee, wie man das Werk verändert, um es anzupassen. Und das nennt sich Zensur. Das hatten wir früher und da treiben wir nicht sehr offene Zeiten. Und da vermisse ich leider auch klare, offene Worte, die mal auch dagegen gehen. Nicht despektierlich gemeint, nicht respektlos, nicht kulturell aneignen. Aber eine kulturelle Aneignung wäre auch, wenn man die Kultur und die Kunst als solche beschneidet und zensuriert. Mhm. Aber gut, das ist dann, glaube ich, eine eigene Sendung.
Das ist eine eigene Sendung. Ja. Und vor allen Dingen, glaube ich, dass wir uns da thematisch und inhaltlich und von unserer Haltung her braucht man, glaube ich, nichts diskutieren. Ich denke, da sind wir alle auf einer Linie.
Es ist nur so schwierig, ja. Wenn man, ich habe gelernt, diese Gesprächskultur, man hat andere Meinungen zu akzeptieren. Da wären wir bei dem Begriff so Wokeness oder sowas. Ja. Was ich sehr schade finde, ist, dass, wenn Sie jetzt anderer Meinung wären wie ich, Frau Arne, dann würde ich das akzeptieren. Aber ich würde nicht im Ansatz daran denken, Ihre Person in Frage zu stellen. Und das ist das, und das lebt leider auch größtenteils völlig parteiübergreifend gemeint die Politik vor.
Ja.
Das ist etwas, wo auch die Kunst eine politische Haltung hat, denn wir dürfen am Theater weder auf der Bühne noch als Besucher unsere Garderobe abgeben und die Verantwortung gleich dazu. Wir haben Verantwortung zu tragen, das ist wichtig.
Gutes Theater braucht eine gute Haltung. Ich glaube, da hat man auch am Gärtnerplatztheater nie Probleme damit gehabt und hat sie nicht auch zu zeigen, wofür man steht, für welche Werte, für welche Geisteshaltung. Wie geht's denn jetzt für Sie weiter? Wir haben zum Einstieg der Sendung gesagt, also Sie sind nochmal gefragt worden, verlängert worden und Sie haben gesagt, mache ich nochmal. Hat man dann da über die nächsten Jahre noch so Wünsche, Pläne, Vorstellungen, sagt, das möchte ich noch machen, da möchte ich noch hin?
Ja, da laufen drei Schienen eigentlich. Die erste ist, was braucht das Haus für Oper, Operette, welches Repertoire, Kernrepertoire fehlt? Welches Ensemble habe ich? Also ich spreche demnächst, das kann ich durchaus sagen, die wissen das eh, mit meinem ganzen Ensemble, sobald sie da sind, nicht irgendwo in der Welt gastieren, weil das sollen sie auch.
Sollen sie auch, also, ja.
Das sollen sie unbedingt machen, wenn es disponibel ist, um zu sagen, ihr Lieben, wer hat denn vor, vielleicht jetzt länger als ein Jahr zu bleiben? Ich finde diese Knebelverträge von einem Jahr, wenn Menschen das Talent haben und sich hier wohlfühlen, bin ich gerne für längere Zeit auch. Das kann man auch vertraglich fixieren. Aber ich möchte da auch nicht überreden, sondern der Künstler und die Künstler braucht die Freiheit. Das ist auch wichtig, dass man sie ziehen lässt. Ja? Aber da hatte ich nie ein Problem. Manchmal finde ich es sehr schade, dass sie gehen, aber das ist halt so. Manchmal sind sie freischaffender, glücklicher als in einem festen Ensemble. Das ist die eine Schiene. Die zweite war eben das Repertoire. Und die dritte ist, und das kann man auch nicht kleinreden als inszenierender Intendant, was möchte ich denn gerne, ich persönlich, an diesem Haus haben? Nicht nur als Regisseur, da muss ich mich wirklich immer hinten hinpacken. Ich hätte wahnsinnig gern die Tosca selbst gemacht, ich fand die aber vom Poder so gut. Tosca ging an mir vorbei, die Bohème, ich habe das, glaube ich, 10-mal absagen müssen, was halt nicht ging. Und warum ging es nicht? Weil ich, was Sie vorher sagten, auch Schauspiel, Operette, Musical und Oper mache und versuche immer für mich gar nicht das Genre, sondern das Stück, das man angeboten bekommt oder aus den vielen Stücken das Richtige zu wählen. Dann plant man und macht einen groben Plan, einen groben Raster und jedes Haus hat so sein Abo-Raster-System und bei uns war es ja komplett anders. Die ersten 5,25 Jahre war Ausweichspielbetrieb. Dann war man mal 2 Jahre drinnen, 2,5, dann kam Corona. Also so gesehen bin ich noch gar nicht so lange am Haus. Nein, das nicht, aber ich lerne jeden Tag dazu. Also das sind so die Parameter, die man hat. Dann auch natürlich das Orchester. Wir haben ein wunderbares Staatsorchester da sitzen. Der Chor, es sind ja doch knapp 600 Leute, die da fest angestellt sind, in allen Bereichen, unterschiedlich vom künstlerischen Betrieb, vom Verwaltungsapparat, von der Technik. Das sind unterschiedliche Verträge, unterschiedliche Konditionen. Und dann kommen noch die Gästinnen und Gäste dazu. Das ist dann eine schöne Aufgabe, die man sicher nie da bin ich Realist, nie zu 100% erfüllen können kann. So blöd es klingt, aber das geht nicht. Ich kann nicht, ich würde so gern für all den gleichen Maße da sein, das schaffe ich als einzelne Person. Dafür gibt es Abteilungsleiter und Leiterinnen.
Na ja, klar. Aber wie sehr sind Sie denn wirklich im Haus? Also ich will sagen, jetzt heute Abend startet die Vorführung 19.30 Uhr. Ich glaube, es ist fast immer 19.30 Uhr, bis auf Sonntag. Gell?
Oder längere Vorstellung,
wenn es wissen. Oder längere geht es ein bisschen früher. Das, ja. Ist man denn immer schon noch da und guckt und schaut mal kurz wenigstens noch hin, wie schaut es aus, wie ist die Stimmung, ist der Saal voll, aber der Saal ist ja eh meistens voll, aber guckt man da noch oder weiß man, das läuft, da muss
Nein. Ich
gar nicht da sein.
Selbstverständlich guckt man und wenn man ich guckt. Nicht schauen kann, dann hat man jemanden, der schaut. Mhm. Das brauchen auch die Kolleginnen und Kollegen. Ich brauche ja auch jemanden, der, ich sag mal jetzt, über mir ist, mit dem ich mich unterhalten kann, reflektierend. Ich habe kein Problem. Ich dachte immer so, ich wäre so ein Zweiter, ein guter Zweiter. Also ich habe mich nicht als Alpha-Männchen gesehen sozusagen. Das hat sich ergeben und dann nimmt man es an. Und ich kann das für die Hörerinnen und Hörer vielleicht so formulieren, was ich nicht gut fände, ist, wenn ich vor diesem wunderschönen Europäischen Opernhaus stehe, unserem Gärtnerplatztheater, und stehe vor der Tür und sage, jö, das ist unseres. Ich sehe das so, weggehen, von oben drauf schauen und sagen, welche Baustellen sind jetzt vakant? Das passiert ja auch. Ja. Es gibt Erkrankungen, es gibt Schicksalsschläge, es gibt, ich weiß nicht was, wo man reagieren muss kurzfristig. Umbesetzungen. Ja. Ich glaube, natürlich schaue ich so oft es geht und manchmal gehe ich nicht so oft rein, weil ich persönlich das jetzt nicht so spannend finde. Das passiert auch. Da wäre ich sonst ein Heuchler. Also, aber ich gehe an und für sich sehr gerne rein. Da sind wir jetzt bei der Kondition. Wenn ich den ganzen Tag durcharbeite, zum Beispiel ist mein Büro so laut, dass ich die ganzen künstlerischen Ideen, die ich habe, dann eher entweder am Vormittag oder am Nachts manchmal weiterarbeite, wo ich Ruhe habe. Das war in Klagenfurt ein Traum. Da hast du in den Park geschaut, ja. Aber das habe ich halt nicht. Und ich habe gesagt, ich brauche kein so großes Büro, es gäbe größere. Aber gesagt, das liegt gut, da kann ich gleich in die Loge gehen, kann öfter eben Vorstellungen sehen. Dann gibt es ja auch Vorstellungen, wo Kollegen angeschlagen sind. Das beruhigt man sie und das ist ganz wichtig, weil das Schöne am Theater ist, am Musiktheater, kein Ton ist wiederholbar. Alles findet nur in einem Augenblick statt, der nicht wiederbringbar ist.
Und das ist auch das Schöne an unserer Sendung. Kein Ton ist wiederholbar. Alles findet in dem Augenblick statt. Stimmt nicht ganz. Die Sendung gibt's nach der Sendung am frühen Nachmittag als Podcast zum Nachhören für Sie oder für Kollegen oder für alle, die es interessiert sind und sagen, ich konnte jetzt am Vormittag zwischen 10 und 12 nicht zuhören, aber ich würde es gerne nachhören. Das kann man bei uns. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Weiterhin. Was sagt man denn im Theater? Ist immer noch schulterspuckend, toi, toi, toi?
Ja, das sagt man. Man sagt auch man beim noch, Tanz auch Hals- und Beinbruch. Mhm. Ja. Ich habe mir überlegt, jetzt mit Zitaten toi, toi, toi zu wünschen, aber das war dann keine gute Idee. Aber ich habe da eines, mit dem würde ich mich gerne verabschieden, für uns alle vielleicht, dass die Kunst das Gewissen der Menschheit ist, von Friedrich Hebbel.
Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Vielen Dank für Ihren Besuch und
Ihre Zeit. Ich danke auch. Dankeschön.